Ja, der gute Heilige Geist. Eine von diesen drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und ich durfte diese Woche eine Erkenntnis haben in der Begegnungszeit mit Gott, die ich mir genommen habe am Morgen am X. Und ich möchte das gerne mit euch teilen im Römerbrief. Ich fange halt doch mit dem Neuen Testament an. Im Römerbrief im Kapitel 8, der Vers 11. Dort heisst es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und das war für mich mal die Erkenntnis gewesen. Der Heilige Geist war der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Für mich war schon klar, Gott hat das Opfer von Jesus angenommen. Er hat gesagt, jawohl, ist in Ordnung, sündlos gelebt, ich nehme das an. Und hat ihm neues Leben geschenkt. Aber explizit, dass der Heilige Geist darin auch wirksam war, das ist für mich die Erkenntnis von dieser Woche. Also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das darfst du jetzt einfach mal als Zusage vom heutigen Morgen nehmen. Also auch wenn wir uns mit dem Alten Testament befassen, du hast den Heiligen Geist erwirkt und wohnt in dir, ist es Angeld, das du bekommen hast, für dein Leben, bis es himmelwärts geht. Wir gehen jetzt aber wirklich ins Alte Testament hin, also die ersten zwei Drittel der Bibel, achern wir heute durch. Zum Glück haben wir nur eine Predigt dazu, weil ich hätte nicht mehr Material. Nein, der Heilige Geist hat geschaut, nur zweimal. Der kommt so viele Mal vor im Alten Testament. Aber eben in unterschiedlichen Formen. Mal ist es ein guter Geist, mal ein böser Geist, mal ist es Gottes Geist. Also wir haben da eine ganz breite Palette. Und ich möchte gerne mit euch zusammen jetzt das ein bisschen erarbeiten, ein bisschen interaktiv am Anfang und nachher dann noch die ein oder andere Tiefenbohrung angehen. Was sind Gaben vom Heiligen Geist? Und jetzt nicht neutestamentlich überlegen, sondern im Alten Testament. Gibt es Kernaussagen, gibt es Aussagen über Gaben vom Geist Gottes, die er den Menschen geschenkt hat? Ich gebe euch einen Hinweis, ich lasse euch nicht ganz im Dunkeln. Ich stelle den noch an. Dann funktioniert das. Und ihr könnt jetzt schon mal die Bibel vornehmen, genau. Ich werde hier einfach Bibelstellen einblenden und ihr dürft die nachschlagen. Und wer sie aufgeschlagen hat, darf sie dann laut vorlesen. Ich werde heute die Bibel da vorne nicht aufschlagen, sondern ihr seid meine Bibelleser. Ich kann mal jemanden den zweiten Mose aufschlagen im Kapitel 31 und Verse 3 bis 5 uns laut vorlesen. Ich hätte noch zwei Bibeln, glaube ich, wenn es mir recht ist. Oh, drei Bibeln, meine Lieben. Wem darf ich noch eine Bibel anbieten? Hände hoch. Alle haben dabei. Na, schau, da hat es zwei. Sehr gut. Da hat es noch eine. Ich habe noch einen Elberfelder zum Vergeben. Wer hat noch einen Elberfelder gelesen? Die Martin, du hast einen. Du hast auch Zucker, gell? Genau, tipptopp. Also, wer hat den zweiten Mose schon aufgeschlagen? Wer kann uns das mal vorlesen? Silvia. Wissen die, von wem das da die Rede ist? Um was es geht? Haha, da hat jemand die Bibel offen. Genau, der Bezalel. Das ist der, der die Stiftshütte hat dürfen, kunstvoll ausgestalten. Und für das hat er Gottes Geist bekommen. Genau. Also der Geist im Alten Testament ist ein Geist von der Kreativität, ein Geist von der Handwerkskunst. Was haben wir sonst noch für Gaben? Richter. Wer hat den Richter schon aufgeschlagen? Richter 15, Vers 14.
Feuer versenkt hat, sodass sie besser an seinen Händen zerschlagen.
Da ist die Rede vom Simson, der gefesselt war. Die Philister kommen auf ihn zu. Und der Geist Gottes kommt über ihn und er kann seine Feinde, die auf ihn zukommen, besiegen. Nimmt er irgendwie so einen Eselbacken und schlägt schon 1000 Philister rum. Also, ihr könnt dort noch ein bisschen weiterlesen. Sehr bildhaft beschrieben für die, die es gerne blumig haben. Aber der Geist Gottes befähigt uns, unsere Feinde zu besiegen. Also ein Geist von der Kreativität, ein Geist vom Sieg. Und in der 1. Chronik 12, was haben wir dort drin? Vers 19. Nein, du bist absolut richtig. Genau. Da ist der Amasai am Prophezeien. Das war, er ist nämlich erst am Führer schauen, da hat sich die Meute ein bisschen bei David besammelt. Das war noch nicht eine riesengroße Schar, aber sie haben sich langsam gesammelt, sind vor dem Saul auf der Flucht gewesen, und da kommt der Amasai, hat so eine Prophezeiung über den David, was später mit ihm wird passieren. Und das ist auch eine Gabe vom Geist, dass er kann prophezeien kann, voraussagen, ermutigend, auferbauend voraussagen, was noch auf uns wird zukommen oder was auf die Person konkret wird zukommen. 1. Samuel 16, Vers 13. Ihr merkt, die einen können damit schon ein bisschen vorspuren. Das ist, wo es klar geworden ist, dass der David, der Hirtenjunge, soll der zukünftige König sein. Vom Samuel gesalbt, vom Geist befähigt, zum später können regieren. Der Geist hat Macht zum Regieren oder befähigt zum Regieren. Eine weitere Gabe. Was haben wir im Nehemia? 9, Vers 20. Der Geist hat Macht oder gibt Macht, verleiht Macht, um lehren, EH, lehren, unterrichten, unterweisen. Es ist gut, wenn du Gottes Geist hast und in der Verbindung mit ihm das weitergibst, was er dir gesagt hat, damit du es nachher dann kannst weitergeben kannst. Thema Jüngerschaft. Lass uns noch den letzten miteinander anschauen, Micha 3, Vers 8. Was steht dort drin? Der Geist, der Macht hat, Gerechtigkeit zu sprechen und Gerechtigkeit zu wirken. Eine weitere Gabe. Also wir haben ganz verschiedene Gaben, Eigenschaften, die Gottes Geist im Alten Testament immer wieder malen, und das ist genau der Punkt, immer wieder malen hat aufblitzen lassen oder punktuell gegeben hat. Der Heilige Geist ist nicht allen gegeben gewesen, sondern hat ihn da und dort, wo es gebraucht hat, hat er ihn ausgossen, hat er ihn verschenkt. Er hat ihn später auch wieder zurückgenommen, weil die Maximaldauer vom Heiligen Geist ist auf 120 Jahre festgesetzt gewesen. Habe ich auch spannend gefunden. Es ist nicht irgendwie, wenn du ihn mal hast, dann hast du ihn, dann bist du sicher. Nein, überhaupt nicht. Ein Saul zum Beispiel, der hat den Geist ursprünglich bekommen, den Geist Gottes. Und was ist mit ihm passiert? Er hat, nicht mehr, er hat in dieser Verbindung nicht mehr gelebt. Das Ego ist immer grösser geworden, hat gewusst, wie es nachher funktioniert. Vermeintlich. Und dann hat Gott einfach gesagt, ja gut, dann brauchst du ja den guten Geist nicht mehr, dann gebe ich dir jetzt einen bösen Geist. Also, es ist nicht so, dass wir im Alten Testament, dass der Geist Gottes, wenn du ihn hast, dass er dann für immer verfügbar war. Sondern er hat immer eine Wirkungsabsicht in dein Umfeld hinein gehabt. möchte das mal so stehen lassen mit diesen Gaben und möchte jetzt so ein bisschen in einen Teil hineingehen, wo ich über die Begrifflichkeit vom Heiligen Geist im Alten Testament möchte nachdenken. Mit euch zusammen. Und das Spannende finde ich, wir haben ja für Gott haben wir wie drei Bereiche, drei Einheiten, drei Gottheit. Wir haben den Vater und wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Und zwei von denen sind uns bekannt. Also richtig nah, sie sind uns vertraut. Wenn ich Vater sage, dann löst das etwas bei dir aus. Dann hast du ein Bild davon, dann hast du Emotionen, hast du Gefühle dazu. Und die können jetzt in beide Richtungen gehen, die können positiv, die können negativ sein, aber du hast einen Bezug zu dem Begriff Vater. Und das Gleiche ist mit dem Begriff Sohn. Man könnte auch Tochter nennen, aber da in der Bibel ist von Sohn geredet, von Jesus Christus, der Sohn. Auch da, das ist in einer Abhängigkeit vom Vater, Sohn, Vaterschaft, Eltern-Kind-Beziehung. Das ist ein Begriff, der uns nahe ist, den wir füllen können. Da müssen wir nicht irgendwie zuerst noch erklären oder Wort finden, damit wir es wirklich verstehen, was der Sohn jetzt genau meint. Aber die Schwierigkeit, finde ich, ist die Übersetzung von dem Heiligen Geist oder von dem Geistwesen. Wenn man Kind da vorne jetzt gefragt hat, was ist der Geist, dann denken sie irgendwie zwei, drei Wochen und sagen, Halloween! Irgendein Gespenst oder so. Also sie können wie, was ist Geist? Wie erklärst du Geist? Das ist irgendwie so schwierig. Eben Vater habe ich Erinnerungen, Bilder, Gefühle. Wort ist tausendfach mit lebensfach verbunden, ebenso beim Sohn. Doch was bitteschön ist der Heilige Geist? Bei dem sind längst nicht so viele Emotionen, Bilder, Ereignisse bei mir hinterlegt. Das ist etwas anderes. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, wo uns der Heilige Geist irgendwie so ein bisschen fremd oder ein bisschen distanziert macht. Und im Hebräischen, und das ist jetzt spannend, wenn wir den Heiligen Geist im Alten Testament anschauen, gibt es den Unterschied so gar nicht. Da ist sowohl der Vater ist ein vertrauter Begriff, der Sohn ist ein vertrauter Begriff und auch der Geist ist ein altvertrauter und zugänglicher Begriff, wenn du ihn vom Hebräischen her denken anschaust. Da sind genauso viele Erlebnisse, Erinnerungen, Gefühle, Ereignisse damit verbunden. Warum ist es denn im Deutschen so anders? Vielleicht liegt es an einer schlechten Übersetzung. Sie hat sich aber so eingebürgert, dass man von dem Heiligen Geist so redet. Ich glaube nicht, dass wir den Begriff jetzt ändern oder revolutionieren. Doch revolutionieren schon in dem Sinn, dass wir den Begriff für uns vielleicht füllen oder neu füllen. Was denn mit Geist im Alten Testament gemeint ist. Was steht im Hebräischen hinter Geist? Es steht Ruach. Ruach, das kommt 389 Mal vor im Alten Testament. Und da sagen wir jetzt noch nicht, ob es Gottes Geist ist, ein guter Geist oder ein böser Geist. 389 Mal im Alten Testament ist von Ruach die Rede. 136 Mal ist es auf Gott bezogen, über 100 Mal auf Menschen und auch über 100 Stellen haben keine religiöse Bedeutung, sondern es ist einfach von einem Geist, einem Naturphänomen zu reden. Wenn wir nochmal geschwind auf Vater, Sohn oder wir können Mutter-Tochter-Beziehung zurückkommen, dann merken wir nicht, das ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Da reden wir von einer Beziehung. Aber der Ruach ist irgendwie nicht so in Beziehung mit uns. Also es ist nicht so eine, man könnte sagen, es ist keine Sozialerfahrung, keine zwischenmenschliche Erfahrung. Und trotzdem ist es genauso wichtig. Ist ja genauso wichtig und genauso vertraut. Und ich denke, für uns Christen ist es von grosser Bedeutung, wenn wir eben genau den Ruach Gottes wieder ins Blickfeld bekommen, wenn wir den Ruach neu füllen. Wir könnten im Deutschen, ich kann euch jetzt nicht ein Wort sagen, wo besser wäre und sagen, schreie ich den Heiligen Geist und nehme jetzt den Ruach oder so. Man braucht wie drei separate Begriffe oder ineinander verwobene Begriffe mehr, wo der Ruach beschreiben, der Geist vom Alten Testament. Ich glaube, wenn wir den bei uns im Hinterkopf ablegen können, dann kommt der Heilige Geist, so wie wir das Wort verwenden, kommt eine neue Tiefe, eine neue Dimension über. Denn es ist wichtig, dass wir das Neue Testament auf dem Fundament vom Alten Testament verstehen. Also, Torah, lange Rede, kurzer Sinn, Übersetzung von Ruach ist zum einen Atem, es ist Wind und es ist Lebenskraft. Atem und Wind sind im orientalischen Kontext das Gleiche. Im Orient sagt man zum Beispiel, der Atem ist der kleine Wind oder der Wind ist der grosse Atem, je nachdem, wie es gerade passt. Wenn es stark windet, dann ist die Metapher dazu, die Erde schnauft, die Erde atmet. Also der Atem und Wind sind irgendwie das Gleiche. Was ist denn das Gleiche in dem Ganzen? Atem ist der Ruach, ist bewegt die Luft. Luft, die in Bewegung ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Luft bewegt ist für dich und mich. Ohne Luft, ohne Wind, ohne Atem kannst du nicht schnaufen. Kann ich nicht schnaufen, ich kann nicht leben. Wir würden sterben. Schnaufen ist, oder ich bleibe beim Atmen, ist das Bedürfnis, wo wir am wenigsten können aufschieben können. Wenn ich euch frage, was ist das stärkste Bedürfnis vom Mensch? Was gebt ihr mir zur Antwort? Trinken. Nummer 3. Nein, Nummer 2. Machen wir 2, weil es du bist. Was haben wir noch? Das ist Nummer 1. Was haben wir noch für starke Bedürfnis? Essen und? Schlafen. Genau, schlafen. Das sind 2 bis 4. Essen oder trinken, essen, schlafen. Aber das Wichtigste, und die Bereiche, also trinken, essen, schlafen, da sind wir selber verantwortlich. Das ist in unsere eigene Regie übergeben. Ich kann selber entscheiden, wann und was und wie viel dass ich esse. Oder wenn ich gehe schlafen und wie viel und wie lange dass ich schlafe. Und wie oft am Tag oder in der Nacht. Das Gleiche mit dem Trinken. Die einen haben Flaschen dabei, die brauchen ein bisschen mehr. Und die anderen sagen, nein, es reicht mir, wenn ich 3 Mal am Tag trinke, dafür 1 Liter. Es ist in unsere eigene Verantwortung übergeben. Schnaufen nicht. Schnaufen ist deswegen wichtig, dass es bei uns automatisch angelegt ist. So essentiell, dass wir den Ruach in uns rein haben, den Atem. Und ich werde geschwind eine Übung mit euch machen. Bitte die, die können, für einen Moment aufzustehen. Wir machen eine Atemübung, um zu schauen, wie wichtig dass die Luft, dass der Atem ist. Und es funktioniert so. Kannst du eine Stoppuhr machen, Olivia? Das wäre super. Es funktioniert so. Ihr nehmt einen tiefen Schnauf, oder wie auch immer. Haltet auf alle Fälle die Luft an. Also erst, wenn ich jetzt sage. Und wenn ihr die Puste ausgeht und ihr müsst Luft holen, dann hockt ihr ab. Alles klar? Also, Achtung, fertig, los. Die sind fit. Wow, ihr habt schon über 1 Minute. Ich gratuliere euch. Hey, so gut. Danke vielmals. Die ersten sind noch 25 Minuten. Genau. Die ersten sind nach 25 Sekunden abgehockt. Und die letzten sind bei einer Minute und 6 Sekunden immer noch gestanden. Also man merkt, wir sind tiefst abhängig von dem Atem. Mach geschwind den Link ins Neue Testament. Wir sind tiefst abhängig von dem Ruach. Wir sind tiefst abhängig von dem Heiligen Geist. Schnaufen passiert still, unauffällig. Atmen, Schnaufen ist wie viel mehr als ein biologischer Vorgang. Es betrifft unseren gesamten Körper, unseren gesamten Mensch. Wenn wir nicht schnaufen, dann sind unsere Blutbahnen nicht versorgt mit Luft. Es funktioniert nicht. Wir sind grundlegend auf den Atem angewiesen. Zug um Zug. Wir leben Zug um Zug. Wir müssen nicht gross, mega voraus, sondern eins nach dem anderen. Einschnaufen, ausschnaufen, eins nach dem anderen. Und die geistliche Deutung dahinter, stellt euch vor, ihr würdet Gott so vertrauen und ihn so integrieren in euren Alltag, wie es schnaufen. Ich mache es nicht. In diesem Ausmaß. Ich will aber da drin hineinwachsen, immer mehr. Aber das wäre angemessen. Denn Gott ist mit dem Leben so eng verbunden, wie das Schnaufen mit dem Leben verbunden ist. Und Gott ist für uns so wichtig wie die Luft, die wir einschnaufen. Das ist der einzig angemessene Vergleich. Und so können wir diese Vertrauensübung immer wieder machen. Wir vertrauen uns Gott an, wie wir der Luft auch vertrauen oder wissen, dass sie so essentiell für unser Leben ist. Und genauso möchte auch Gott durch seinen Geist unser Leben bewegen. Genauso wie die Luft für uns lebensnotwendig ist, möchte Gott durch seinen Geist dein Leben prägen. Genauso wie die Luft lebensnotwendig ist für mein Leben, möchte Gottes Geist dein Leben bereichern. Gottes Geist möchte dein Leben bewegen, prägen und bereichern. Wir waren jetzt lange beim Atem. Der Wind, der zweite Punkt, jede Art von Wind ist da gemeint. Irgendwie eine erfrischende Bise bis zu einem rechten Sturm, der schon Ziegeldächer abdeckt, und bis hin zu einem Orkan. Alles ist da drin, in dem Wind enthalten. Und der Wind ist eben keine personale Erfahrung wie Vater und Sohn, sondern eine Natur, eine Körpererfahrung. Der Wind, wir sind nicht Herr über den Wind. Wir können ihn nicht fangen. Es ist nicht catch me if you can, fang mich, wenn du mich hast, oder geh suchen und du findest ihn. Du erkennst ihn, wenn er blaset. Du erkennst ihn, wenn sich Blätter bewegen. Du erkennst ihn, wenn Blätter von den Bäumen runterfallen. Du erkennst ihn, wenn ein ausgerissener Baum da liegt, mit den Wurzeln aufgestellt, weil es so gestürmt hat. Aber wir können den Wind, wir können ihn nicht greifen. Wir können seine Richtung nicht ändern. Wir sind seiner nicht habe. Wir können nicht über ihn verfügen. Aber Gott, er kann. Er verfügt über den Wind. Und er kann ihn steuern. Ruach also, wenn wir den Atem und den Wind nehmen, ist immer in Bewegung. Der Ruach ist nichts Stabiles. Er ist in Bewegung und setzt andere in Bewegung. Er ist urdynamisch, das Leben in Bewegung. Es ist gut, wenn wir uns die Grundbedeutung und auch die Lebenskraft, die er spendet, tut. Ich gehe jetzt da nicht näher darauf ein, aber wir können uns vorstellen, was die Lebenskraft ist. Dass wir uns das immer wieder auch vergegenwärtigen tun. Und Heidi hat es eingangs schon erwähnt, das erste Mal, wo der Ruach effektiv genannt wird, ist wirklich zuvorderst vorne, erste Buch Mose, erstes Kapitel, der zweite Vers. Kann ich es dir mal vorlesen? 1. Mose, 1. Kapitel, 2. Vers. Was steht dort? Der Geist Gottes schwebt über der Wasserfläche. Und dann kommt eine Stimme und sagt, es wird Licht. Und dann wird es Licht. Der Atem, wir können nur reden, wenn wir ausschnaufen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir können nur reden, wenn wir ausschnaufen. Wenn der Ruach, etwas ist, versuch mal zu reden, wenn du einschnaufst. Geht nicht. Es ist keine schwierig. Also wenn Gott redet, dann kommt da Bewegung drin, dann kommt da der Atem, kommt da. Und durch das entsteht etwas. Es entsteht etwas Gewaltiges. Es entsteht etwas Schönes, etwas Gutes. Und Gott sah, dass es gut war, nach allem, was er geschaffen hat. Jeden Tag von neuem Seite. Und es sah es an und es war gut. Er tut es beurteilen. Und im Psalm 33, im 6. Vers, heißt: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, durch den Ruach, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Ich finde das mega spannend. Schon ganz am Anfang, da auch der Ruach, der Atem Gottes, der Geist Gottes, der Wind Gottes, zu sehen und zu spüren. Und nachher im Römerbrief, in den Eingangs erwähnt haben, dort auch wieder anzutreffen in der Auferstehung von Jesus, wo er auch wieder so neue Lebenskraft verleiht. Jesus neues Leben schenkt und sagt, ja, ich komme mit meiner Lebenskraft komme ich in dich rein. Gewaltig. Und die Lebenskraft ist eben nicht ausschließlich im Neuen Testament vorenthalten. Auch im Alten Testament finden wir eine Stelle. Eine ganze, ja, vielleicht der eine oder, nein, wahrscheinlich der eine oder andere von uns bekannt, wo auch die Lebenskraft zum Tragen kommt. Und ich möchte uns die gerne vorlesen. Die ist im Hesekiel. Jetzt müssen wir den geschwind suchen. Im Hesekiel 37. Da ist die Lebenskraft, die lebensverändernde Kraft von dem Ruach, von dem Geist Gottes beschrieben. In den ersten 14 Versen. Ich lese uns die einfach mal vor. Du kannst die Augen zumachen, wenn du dich besser konzentrieren kannst. Du kannst selber mitlesen. Hesekiel 37. Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Man muss vielleicht vorgängig, genau das ist noch wichtig zu sagen, der Hesekiel hat während der babylonischen Gefangenschaft gewürgt gehabt. Also Israel ist nicht mehr die Heime, sondern sie sind weg, sie sind verschleppt worden. Und dort hat der Hesekiel seine Berufung erlebt als Prophet, er hat Gottes Geist bekommen. Und jetzt ist seine Aufgabe, ist es, gerade in diesem Kapitel jetzt, wieder Mut zuzusprechen. Der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen und sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir, weissage über den Atem, weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht der Herr. Komm, o Atem aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte er zu mir, Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk der Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, für uns gibt es keine Hoffnung mehr, es ist zu Ende mit uns. Deshalb weissage und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Seht, ich öffne eure Gräber. Ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt, und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen. Das ist die Passage, wo am meisten vom Geist und von dem Atem, von dem Ruach, dreht ist im Alten Testament. Das ist eine unheimliche Dichte. Nein, nicht unheimlich, es ist eine wunderschöne Dichte an Ruach Gottes, die wir hier verfolgen können. 9-mal wird es in diesem Abschnitt hier erwähnt. Ich möchte einige Punkte daraus herausgreifen. Wir haben gesehen, dass der Mensch in seinem geistlichen Zustand, also die Israeliten im Exil, in der Gefangenschaft, dass ihr Zustand, geistlicher Zustand dort hoffnungslos ist, ohne Leben, dass sie geistlich tot sind. Und die Sünde, die Rebellion, die sie vorher hatten, ihre ständigen Gemütze, hat sie von ihrem heiligen Gott entfernt. Und er sieht jetzt ihren hoffnungslosen, verlorenen Zustand. Aber Gott zeigt uns die Zutaten, respektive Mittel, wie er die toten Menschen wieder zu neuem Leben möchte auferwecken, wie er ihnen wieder neues Leben möchte schenken. Er zeigt uns, dass wir das Wort von Gott unverfälscht sollen predigen, das ist der erste Punkt. Wir sollen hören, was Gott sagt und das weitergeben. Und beziehen jetzt das nicht nur auf den Prediger, der da vorne ist. Ihr seid genauso Prediger. Ihr seid, im 1. Petrus im Kapitel 2 heisst es, wir alle sind Priester und Priesterinnen. Wir sind dazu berufen, Wort Gottes, das, was wir in der Bibel lesen, das, was du in der Bibel liest, das weiterzugeben. Los auf den Ruach Gottes, los auf den Geist Gottes, was er dir sagt, und gib das nachher denen weiter. Wir sollen es unverfälscht weitergeben und wir sollen beten, dass Gott durch das Wort, das wir weitergeben, und durch seinen Geist die toten Herzen der Menschen erreicht und sie wieder ein neues Leben bekommen. Und zuletzt haben wir nachher gesehen, dass Gott oder gehört, dass Gott uns mit diesem Auftrag auch eine Verheißung gibt. Wenn wir predigen und betet, dann wird er geistlich tote Menschen aus ihren Gräbern rausholen. Dort, wo in unserem Umfeld Not herrscht, Leiden herrscht, Bedrängnis herrscht, Herausforderung herrscht, kann Gott mit seinem Geist hineinwirken. Glaubst du das? Ich will es neu in Anspruch nehmen. Ich will es neu glauben. Und einfach das hineinreden in die Situationen hinein. Gottes Wort hineinreden und glauben, dass Gottes Geist da drinnen wirkt. Und dass geistlich gesehen genau das abgeht, was im Hesekiel 37 da beschrieben wird. Dass sie ein neues Leben nicht mehr bekommen, dass sie neu angehaucht werden. Mein Umfeld neu inspiriert, neu angehaucht wird von dem Ruach, von dem Wind, von dem Atem, von dieser Lebenskraft, die wieder hilft, im Leben Orientierung zu bekommen. Und wieder hilft, zurück zu Gott zu finden. Bei den Israeliten hat das geheißen, zurückkommen nach Israel, nach Jerusalem. Und bei uns heisst es, zurückkommen als Vaterherz von Gott, zurückkommen zu ihm, nach ihm fragen, ihn besser kennenlernen, indem wir die Bibel lesen, mit ihm unterwegs sind, mit ihm im Gespräch sind. Wunderbare Verheißung von geistlichem Aufbruch. Ich hätte noch viel erzählen, meine Lieben. Ich muss mich aber abkürzen. Ich möchte noch eine Stelle mit euch rausnehmen. Und zwar die aus dem Joel 3. Wir haben in dem ersten Buch Mose haben wir angefangen. Wir haben gesagt, dort war schon Gottes Geist, hat dort schon gewirkt. Wir haben jetzt im Hesekiel 37 angeschaut. Und wenn wir bei den Propheten jetzt noch weiter hinterher gehen, zum Joel. Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. Der Joel hat auch zu mir einordnen. Er war auch ein Prophet. Er hat in der nachexilischen Zeit gelebt. Also heisst, die Israeliten sind wieder zurück gewesen. Es war etwa um 400, 350 vor Christus gewesen. Die Tora, also das Alte Testament, war abgeschlossen gewesen. Die Propheten haben ihren Dienst tun. Von Gottes Seite her war gesagt gewesen, was hat gesagt werden musste. Und jetzt kommt der dritte Joel nochmal auf. So ziemlich gegen den Schluss und sagt Folgendes. Und das jetzt mit den Brüllen, ich schaue Richtung das Jahr Null. Ich schaue Richtung Revolution, ich schaue Richtung Jesus Christus, der verheißene Messias, der angesagt wird. Diese Brüllen hat der Joel auf und macht seinen Glaubensgeschwistern den Mut. Er sagt: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und wohl bemerkt, das ist im Alten Testament. Aber es wird eine Zeit kommen, wo der Schöpfungsruach, der schöpferische Ruach übersteigt. Über alles Fleisch wird der Ruach Gottes ausgossen werden. Über Töchter, über Söhne, über Männer, über Frauen, über Junge, über Alte. In diesem Text ist nie eine Rede von Männern oder Frauen. Oder von Mädchen oder Buben oder Alten oder Jungen. Doch es sind beide drin enthalten. Also wirklich über alle wird er seinen Ruach ausgiessen. Und er wird keine gesellschaftliche Grenzen mehr haben. Der Geist wird auch, er wird gesellschaftliche Grenzen sprengen. Er redet da davon, dass auch Knecht und Mägde werden den Geist bekommen. Also nicht irgendwie eine Elite. Nicht irgendwie nur die geistlichen Propheten oder Synagogenvorsteher nachher denen oder wer auch immer. Sondern jeder wird den Geist bekommen. Das finde ich sensationell, dass da schon der Blick im Alten Testament führend gemacht wird, was dann ab Pfingsten Realität wird. Es wird keine Privilegierte mehr geben, die einfach nur punktuell den Heiligen Geist bekommen. Es wird keine Diskriminierte mehr geben. Dafür wird der Ruach Gottes sorgen, weil er allen zuteil wird. Und das ist das, was ich das Faszinierende finde. Wir haben, du und ich, wir haben den Heiligen Geist. Ich habe es anfangs erwähnt. Und mir ist neu wichtig geworden, was für ein Privileg das ist. Dass ich den Heiligen Geist habe. In mir. Weißt du, so richtig ganz nah. Ich bin so privilegiert. Wir sind so privilegiert. Im Alten Testament sind immer nur da ein Tröpfchen und dort ein Tröpfchen und da ein bisschen Heiliger Geist. Einfach weil du für deine Aufgabe dort punktuell gebraucht hast. Und ich bin mir neu bewusst geworden, wie privilegiert, dass wir heute sind, wo wir mit Jesus unterwegs sind, dass der Heilige Geist in uns, in mir innen ist. Und ich möchte neu mich im Aussetzen, dem Wind, der Kraft, dem Atem, der lebensverändernden Kraft. Und bin gespannt, was er daraus alles wird bewinden oder bewirken. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir das Alte und das Neue Testament haben. Danke dir, dass wir im Alten Testament schon deinen Ruach dürfen sehen, deinen Geist dürfen sehen und verfolgen und dass du nachher durch deinen Sohn Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehungskraft nachher uns von dem Geist gibst, jedem Einzelnen von uns, der an dich glaubt und aufrichtig sein Leben möchte mit dir leben. Was für ein Privileg. Hilf mir, verantwortungsvoll mit dem überdimensionalen Geschenk und Angeld für die Ewigkeit umzugehen. Amen.